Einzelvortrag im Wintersemester 2015-2016. Dr. Michael Kietzing. Not ist, wohin wir schauen. Demokratischer Neubeginn in Freiburg und Südbaden im Herbst 1945.
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal herzlich willkommen. Herr Dr. Neisen, ein ganz herzliches Dankeschön für die freundliche Einführung. Ein Dankeschön, dass Sie mir heute ermöglicht haben, hier zu sprechen. Not ist, wohin wir schauen, ein Diktum von Leo Wohleb auf einem der ersten Parteitage, auf einer der ersten Versammlungen der Badisch-Christlich-Sozialen Volkspartei im Januar 1946. Unter dieses Motto habe ich meinen Vortrag gestellt, weil es recht deutlich die Situation und das Empfinden der Zeitgenossen widerspiegelt. Wir werden im Laufe des Vortrages mehrfach darauf zurückkommen. Ich habe allerdings als Einleitungsbeispiel einen anderen Zeitgenossen gewählt, und zwar den Albert Maria Lehr. Die Älteren von Ihnen haben ihn vielleicht gekannt noch. Er war in den 50er, 60er Jahren hier in Freiburg Stadtrat, in Fragen der Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsförderung sogar Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Ja, so ist so besser? So? Gut, okay, also ich habe als Einleitungsbeispiel den Albert Maria Lehr genommen, Stadtrat hier in Freiburg und in der Nachkriegszeit kurzzeitig Bürgermeister von Lenzkirch im Schwarzwald. Und Albert Maria Lehr ist 1944 zur Wehrmacht eingezogen worden und wurde im Oktober 1944 entlassen, da er einer chronischen Krankheit litt, als letztlich wehruntüchtig. Und er fährt mit dem Zug von Ulm nach Neustadt im Schwarzwald zurück. Lehr war Architekt und Ingenieur und war in einem Rüstungsbetrieb, der in Lenzkirch zu diesem Zeitpunkt ausgelagert war, ja im Prinzip dienstverpflichtet. Und diese Rückfahrt Lehrs, die hat nicht, wie man sonst auch damals schon von Ulm nach Neustadt, 3 Stunden gebraucht. Nein, sie hat 7 Stunden gebraucht. Der Grund bestand darin, dass der Zug mehrfach durch Tiefflieger attackiert wurde, evakuiert werden musste. Überhaupt, der Zug, sagt Lehr, war in einem ganz schrecklichen Zustand. Fenster gab es keine mehr. Die Fenster waren verbarrikadiert mit Drahtglas oder mit Brettern. In dieser Situation, so Albert Maria Lehr, sei ihm bewusst geworden, das war ihm eigentlich schon vorher bewusst, aber einen Endsieg würde es nicht mehr geben. Und es wäre nun die Aufgabe der Deutschen zu überlegen, unter welchen Voraussetzungen, wie können wir nach dem Ende des Krieges, nach der bedingungslosen Kapitulation, die in jedem Fall kommen wird, wie können wir da ein staatliches Leben wieder neu aufbauen? Lehr, durchaus selbstbewusst, ging davon aus, hat er zumindest später behauptet, dass er bei diesem Neuaufbau eine Rolle spielen würde im lokalen, im regionalen Rahmen. Und er sagte, die Besatzung kann nicht ewig dauern. Wir müssen jetzt überlegen, wie soll ein zukünftiges Staatsleben, eine Staatsorganisation aussehen? Wie soll es an den Schulen, an den Hochschulen weitergehen? Inwiefern hat eine politische Säuberung stattzufinden? Ja, und wie soll sich die Wirtschafts- und Sozialordnung nach der Niederlage gestalten? Und wie können die Deutschen einen aktiven Beitrag bei diesem Aufbau eines neuen Staates leisten? Lehr beschreibt dann, er habe jeden Tag eine Nachdenkstunde eingelegt und seine Pläne für die Nachkriegszeit aufnotiert. Allerdings sind diese Notizen nicht erhalten. Er habe sie im Februar 1945 zerstört, aus Angst, dass sie fanatisierten Nationalsozialisten oder SS-Männern in die Hand fallen könnten und das für ihn negative Konsequenzen haben werde. Soweit die Ausführung Albert Maria Lehrs, die hat er übrigens vor genau 20 Jahren an fast gleicher Stelle getan. Die Landeszentrale für politische Bildung hatte damals ein Kolloquium organisiert, bei dem Zeitzeugen anlässlich der 50. Wiederkehr des Kriegsendes gesprochen haben. Und da hat Albert Maria Lehr sozusagen den christlich-konservativen Standpunkt dargestellt und Rudolf Schieler, der spätere oder vormalige baden-württembergische Justizminister hat den sozialdemokratischen Part übernommen. Ich werde im Laufe des Referats immer wieder auch auf die Eindrücke von Lehr und Schieler, die haben sie natürlich sehr, sehr stark subjektiv gefärbt, aber sie zeigen doch das Fühlen, das Miterleben der Zeitgenossen, interessante Einschätzungen, auf die ich immer wieder zurückkommen werde. Aber die Fragen, die sich Lehr gestellt hat, das sind die grundsätzlichen Fragen, die wir auch heute aus der historischen Rückschau diskutieren, besprechen wollen. Zunächst einmal, wie waren die Voraussetzungen im deutschen Südwesten im Jahr 1945 in der Stunde Null? Da gab es die Franzosen als Besatzungsmacht. Welche Konzeption hatten die Franzosen? Inwiefern haben sie überhaupt eine bestimmte Konzeption gehabt? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen den Besatzern und den Besetzten? Und was waren die Probleme des Alltages? Was beschäftigte die Menschen in der augenblicklichen Situation ab dem April, Mai 1945? Gab es da überhaupt einen Raum für Politik? Gab es überhaupt eine Chance, aus Sicht der damaligen Generation politisch neu aufzubauen, politisch neu zu beginnen? Und wenn ja, welche Konzeption gab es? Knüpften diese an ältere Traditionen aus der Weimarer Zeit an? Inwiefern gab es etwas Neues? Dabei möchte ich dann zwei Schwerpunkte bilden. Einerseits die politische Entwicklung im ja, christdemokratischen Lager, andererseits im sozialdemokratischen Lager. Genauso sollen am Rande auch Kommunisten und Liberale zur Sprache kommen, die aber natürlich freilich gegenüber den beiden großen Volksparteien, die begannen sich zu etablieren, Kräfte zweiten Ranges waren. Also, aber kehren wir erst nochmal zurück zu den Voraussetzungen, zur Situation im April, Mai 1945. Südwestdeutschland wurde im April, Mai 1945 von den Franzosen und den Amerikanern besetzt, wobei die Franzosen in mancher Hinsicht ein wenig schneller waren und vor allen Dingen die beiden Landeshauptstädte Karlsruhe und Stuttgart besetzten. Allerdings nach dem Potsdamer Abkommen mussten die Franzosen sich zurückfallen lassen, mussten Teile Südwestdeutschlands wieder aufgeben. Das heutige Bundesland Baden-Württemberg wurde damals in eine amerikanische und in eine französische Zone geteilt. Die Amerikaner legten als Demarkationslinie die Autobahn Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Ulm fest. Und einschließlich der Autobahn und alle nördlich der Autobahn gelegenen Amtsbezirke oder Oberämter in Württemberg kamen unter amerikanische Oberhoheit, also auch die beiden Hauptstädte Stuttgart und Karlsruhe. Die Gebiete südlich davon, also südlich der Autobahn, fielen an die Franzosen. Die Amerikaner vereinigten ihren Teil Baden und Württembergs in einem Bundesland, dem Land Württemberg-Baden, also sozusagen Nordwürttemberg und Nordbaden. Die Franzosen dagegen teilten ihre Besatzungszone, ihre südwestdeutsche Besatzungszone korrekt, in zwei Länder. Einerseits eben das Land Württemberg-Hohenzollern mit dem späteren Regierungssitz in Tübingen und dem Parlament in Tübingen-Bebenhausen. Und andererseits eben hier das Land Südbaden bzw. Baden mit der Verwaltung in Freiburg. Wobei man dazu sagen muss, etwas größer als der heutige südbadische Regierungsbezirk. Das waren im Norden zum Regierungsbezirk Freiburg waren das auch noch die Kreise Bühl, Rastatt und Baden-Baden, im Osten Überlingen, freilich nicht Tuttlingen und Rottweil. Im Land Baden saß auch das französische Hauptquartier, das in Baden-Baden angesiedelt war. Gut, welche Konzeption hatten die Franzosen? Ich will jetzt nicht sagen, die Franzosen hatten keine Konzeption, aber ja, es war nicht sehr ausgegoren, es war nicht sehr differenziert. Die Amerikaner waren nach Europa gekommen und hatten für die Zeit nach dem Krieg vieles schon sehr genau vorbereitet, hatten auch beispielsweise gerade über die Durchführung der Entnazifizierung ganz klare Vorstellungen. Derart klare Vorstellungen finden sich bei den Franzosen nicht oder nicht in dem Maße, wenngleich klar war, was die Franzosen nicht wollten. Die Franzosen wollten keinen deutschen Nationalstaat mehr, kein starkes Deutschland mehr. Es hatte ja bereits nach dem Ersten Weltkrieg auf französischer Seite schon Pläne gegeben oder zumindest die Forderung erhoben worden, Deutschland wie eben vor 1871 wieder in kleinere Gliedstaaten zu zerteilen und eben keinen deutschen Nationalstaat zuzulassen. Dementsprechend waren die Franzosen an einer längerfristigen Besatzung interessiert, die eben nicht darauf zielte, aus Deutschland wieder einen einzigen Staat zu machen. Da erzählt Lear übrigens auch eine interessante Geschichte. Ein Bekannter habe zu ihm gesagt, ja, sein französischer Offizier habe seinerseits gesagt, also wenn wir die Deutschen jetzt wieder machen lassen, wenn wir die wieder freischalten und walten lassen, dann heißt es bereits in wenigen Jahren, ist der Deutsche wieder stark und kann sagen, na, wer ist denn der kleine Franzose da? Dementsprechend also zur Splitterung Deutschlands. Die Franzosen hätten es sehr gerne gesehen, ganz Baden in die Hand zu bekommen. Da wurde beispielsweise der Gedanke diskutiert, mit Baden, Rheinland-Pfalz oder auch dem Saargebiet Pufferstaaten oder auch ja, Staaten in Abhängigkeit Frankreichs an dessen Ostgrenze zu schaffen. Allerdings waren die Amerikaner zu einem solchen Tausch, der beispielsweise darauf hinausgelaufen wäre, Südwürttemberg-Hohenzollern gegen Nordbaden einzutauschen, nicht bereit gewesen. Aber es hatte in jedem Fall seinen Grund, dass die Franzosen ihre Besatzungszone eben in zwei Länder geteilt hatten. Auch haben die Franzosen ihre Besatzungszone relativ deutlich von den anderen Zonen, also der britischen bzw. der amerikanischen Zone, abgeriegelt. Man sprach bei der sowjetischen Zone bekanntermaßen vom eisernen Vorhang. Bei der französischen Zone hat sich bei den Zeitgenossen die Rede vom seidenen Vorhang eingebürgert. In jedem Fall war es nicht oder nur unter recht schweren Bedingungen möglich, von der französischen in die amerikanische Zone zu kommen. Wir werden das auch bei den Parteigründung dann sehr deutlich sehen. Die badischen Sozialdemokraten waren teilweise schlecht oder doch zumindest nur unzureichend darüber informiert, was sich in den anderen Zonen abgespielt hat. Also kurz und gut, der seidene Vorhang. Ein weiteres Signum der französischen Besatzungspolitik bestand darin, dass diese auch in der alltäglichen Politik keine einheitliche, keine klare Linie hatte, sondern dass es innerhalb der französischen Besatzungspolitik eine ganze Reihe von Rivalitäten und Missstimmungen gab. Das Oberkommando, die oberste militärische Befehlsgewalt, hatte General König, ein Anhänger de Gaulles. Der Chef der Zivilverwaltung, Lafont, war dagegen eher der politischen Linken zugeneigt. Dementsprechend gab es jede Menge Reibungsflächen zwischen politischer bzw. militärischer Administration. Auch die einzelnen Kreiskommandanten der französischen Zone hatten doch relativ weite Ermessensspielräume. Häufig gab es da keine klaren Richtlinien und Entscheidungen wurden wiederholt, ja, eigentlich mehr nach Privatmeinungen der jeweiligen Kommandanten vor Ort getroffen. Auch da werden wir auf ein Beispiel kommen. In Neustadt gab es einen Kommandanten Verso, nach Einschätzung Lehrs ein Mann, der sich christlichen Werten verpflichtet fühlte und eher der Mitte zugetan war, dementsprechend für Lehr ein Partner werden sollte, wogegen in Konstanz es den Kommunisten Deliom gab, der aufgrund seines scharfen Auftretens, aufgrund seiner letztlich deutschfeindlichen Haltung mehr als gefürchtet war. Also kurz und gut, auch hier gab es eigene Entscheidungsspielräume, genauso hat man aus Frankreich her von Seiten des Parlaments die Besatzungstruppen nicht vollständig kontrolliert. Da gab es zwar mehrfach Parlamentsberichte über die Situation in den besetzten Gebieten, ohne dass denen konsequent Folge geleistet wurde. Auch ließ sich General König, wie gesagt ein Anhänger de Gaulles, der war aber 1946 zeitweilig ausgeschieden, da hatte vor allen Dingen die Linke politisch gewonnen, gleichwohl ließ sich König von de Gaulle instruieren und holte dessen Rat ein. Also kurz und gut, das waren die Signum, die Kennzeichen der französischen Besatzungspolitik und vor allen Dingen, das muss man immer in Rechnung stellen, da greife ich jetzt ein Diktum des ehemaligen SPD-Vorsitzenden in Rheinland-Pfalz, Wilhelm Dröscher, auf, der sagt, die Franzosen waren die ehrlichste, aber sie waren auch die ärmste und aufgrund dessen die korrupteste Besatzungsmacht. Gut, das Diktum Teuschers lassen wir mal dahingestellt sein, aber in jedem Fall, sie waren die ärmste Besatzungsmacht. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Franzosen ihre Zone sehr, sehr stark, man muss sagen, über die Gebühr stark beansprucht haben. Es gibt zahlreiche Aufstellungen, dass die Demontagen und Entnahmen in der amerikanischen Zone weit hinter denen in der französischen Zone zurückgeblieben sind. Die amerikanische Zone habe die Wirtschaftskraft Württemberg-Badens nur so um 2-3% geschädigt. Anders dagegen die Franzosen, die lange, lange Listen von Demontagen vorgelegt haben. Dies führte sowohl hier in Baden 1948 als auch zuvor schon 1947 in Württemberg-Hohenzollern zum zeitweiligen Rücktritt der Regierungen, die letztlich hilflos dagegen versuchten zu protestieren. Bekannt geworden ist auch noch der Franzosenhieb, gerade also die starken Entnahmen und Forderungen der französischen Seite im landwirtschaftlichen, im forstwirtschaftlichen Bereich. Es gibt Beispiele von ganzen Schwarzwaldhängen, die regelrecht abgeholzt, komplett abgeholzt worden sind. Lear selbst, vielleicht um dieses Beispiel noch einmal zu bringen, hatte auch seine Erfahrungen mit den Franzosen. Er berichtet, er sei auf Wunsch eines französischen Leutnants in Lenzkirch als Bürgermeister eingesetzt worden. Und Lear, ein Mann mit gutem Selbstbewusstsein, sagte von vornherein, ich bin der Bürgermeister der Deutschen und nicht der Franzosen. Das ging so lange gut, bis der Leutnant, der bereit war, auf ihn einzugehen, versetzt wurde. Dann gab es Probleme. Zwar wurde Lear vom Kreiskommandanten unterstützt, nicht aber von der Sûreté. Lear, der freilich einen eher christlich-konservativen Standpunkt hatte, für den war die ganze Sûreté links und Kommunisten, die hätten auch den Kreiskommandanten letztlich rausgemobbt, so die Meinung Lears. Auf jeden Fall endete es damit, dass Lear, der gegen französische Maßnahmen protestierte, verhaftet wurde. Er wurde am Ende freigesprochen. Dennoch war man beim französischen Militärgericht, vor dem er stand, der Meinung, er habe zu Recht einige Tage in Haft gesessen, weil er durch seinen Hilferuf bei seiner Verhaftung die Ehre, das Ansehen der Französischen Republik beschädigt habe. Kurz und gut, Lears Meinung, und damit dürfte er die Meinung vieler Zeitgenossen getroffen haben, die Franzosen wurden kaum als Befreier, sondern vielmehr eben doch als Besatzer empfunden. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, und das hängt natürlich mit den Entnahmen und Demontagen der Franzosen unter anderem zusammen. Das ist der unglaubliche Mangel, der unglaubliche Hunger, das unglaubliche Elend der ersten Nachkriegsjahre. Also eine Mangelsituation. Immerhin, Südbaden war das Land, das am wenigsten Kriegsschäden von allen deutschen Bundesstaaten zu verzeichnen hatte. Aber das wundert im Grunde genommen auch nicht. Baden war ein agrarisch strukturiertes Gebiet und hatte dementsprechend weniger Luftangriffe zu verzeichnen, war also nicht interessant als Ziel, als Region ohne große industrielle Aufbauten für Luftangriffe. Dennoch war natürlich Freiburg durch den Luftangriff vom November 1944 ja weitgehend zerstört worden. Massive Zerstörungen mussten auch eine ganze Reihe Grenzstädte hinnehmen. Wir denken beispielsweise an Neuenburg, an Mülheim, an Breisach oder aber auch an Kehl. Wobei in Kehl natürlich noch die Sondersituation herrschte, dass Kehl seitens der Franzosen als Brückenkopf annektiert worden war. Also kurz und gut, auch hier Kriegszerstörungen. Dazu Mangel an Rohstoffen, Mangel an einfachsten Dingen, an Schuhen, an Bekleidungsstücken. An Licht, teilweise gab es kaum mehr eine Straßenbeleuchtung, aber vor allen Dingen der eklatanteste Mangel, der Nahrungsmittelmangel, die Hungersnot kann man schon sagen, die gesamten Jahre 1945, im Grunde genommen bis 1948, erst einige Wochen, Monate nach der Währungsreform gab es hier einen spürbaren Aufstieg, einen spürbaren Aufschwung. Teilweise lebten die Menschen von der Hand in den Mund. Es gibt aus den Jahren gerade 46, 47, die sicherlich den Höhepunkt darstellten. Ja, da hat der Normalverbraucher hier in den Städten teilweise nur noch 580 Kalorien zugeteilt bekommen. In der Bewirtschaftung, noch während des Zweiten Weltkrieges, waren es immerhin noch 1200 Kalorien gewesen und diese sanken regelmäßig bis 1947 ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte es zu der Hungersnot kommen? Diese Hungersnot hatte natürlich Ursachen wie beispielsweise eine weltweite Ernährungskrise im Jahr 1947. Diese Hungersnot hing natürlich auch mit der starken Beanspruchung durch die französische Besatzungsmacht zusammen. Am Ende des Krieges hatten die Franzosen hier rund 1,5 Millionen Soldaten, die freilich eigentlich auch relativ schnell abgebaut wurden. Bald waren es nur 600.000 und innerhalb weniger Jahre dann nur noch etwas über 300.000. Dennoch haben die natürlich Nahrungsmittel für sich beansprucht. Die Franzosen hatten natürlich, das muss man immer in Rechnung stellen, nachdem die Deutschen dort 4 Jahre in Frankreich ja gewütet hatten, hatten die Franzosen einen Nachholbedarf, mussten nicht nur ihre Truppen verpflegen, sondern im Prinzip auch für ihr Heimatland das Maximum aus ihrer Zone herausholen. Aber die Ernährungssituation, die schlechte Ernährungslage hatte natürlich auch andere Gründe. Kriegsschäden auf den Feldern, die zu Schanzarbeiten umgebaut worden waren. Natürlich auch der Mangel an Material und an Dünger. Und ein weiteres Problem war die schlicht katastrophale Ablieferung. Natürlich waren die ländlichen Gebiete, in denen es doch deutlich besser ging als beispielsweise hier in Freiburg, gehalten, Nahrungsmittel abzuliefern. Nur es hat sich keiner dran gehalten. In der Zeit des Nationalsozialismus war die Abgabe von Nahrungsmitteln noch sehr, sehr scharf durch den Reichsnährstand überprüft worden. An dessen Stelle trat nach Kriegsende das sogenannte Landwirtschaftsamt. Das Landwirtschaftsamt hatte aber nicht annähernd die Möglichkeit, eine solch strikte Kontrolle durchzuführen. Das Ergebnis bedeutete, dass einige Kreise gerade aus dem Umfeld Freiburgs kaum oder wenig Nahrungsmittel abgegeben hatten. Es gab auch gerade, hier wurde ein Stadt-Land-Gegensatz spürbar, aus dem Elztal reden wir ja, die sollen halt was anders essen. Das ist nicht unser Problem. Genauso wurden Ackerflächen unterschlagen bei öffentlichen Erhebungen. Da wurden Äcker dann in saure Wiesen umgetauft und dergleichen mehr. Also all das, auch natürlich die zerstörten Transportsysteme, all das hat zu der unglaublichen Hungersnot beigetragen. Auch hier ein Beispiel von Lehr noch einmal. Der Fahrer einer Straßenbahn in Freiburg sei plötzlich mittendrin ausgestiegen, im Grunde genommen zusammengebrochen, habe gesagt, er könne vor Hunger und Schwindel im Grunde die Bahnfahrt nicht mehr weiter fortsetzen. Das waren also die Voraussetzungen, unter denen politisches Leben beginnen, neu beginnen sollte. Ja, gleichwohl gab es Menschen, die ähnlich wie Lehr sich sehr früh darüber Gedanken gemacht hat, unter welchen Voraussetzungen können wir einen Neuaufbau, einen politischen Neuaufbau beginnen. Wer waren diese Menschen? Am 8. Mai, also erst am Tag des Kriegsendes, für Baden war der Krieg schon knapp 2, 2,5 Wochen früher zu Ende, war es nun der Freiburger Pathologe Franz Büchner, der von Hinterzarten, dorthin war er ausgelagert, sich nach Freiburg begab, um mit Erzbischof Konrad Gröber die Frage eines politischen Neubeginns, einer neuen Parteigründung im christlichen Lager zu diskutieren. Auf diese Parteigründung sollten Lehr und Gröber maßgeblichen Einfluss haben, aber es sind beides durchaus problematische Persönlichkeiten, die einerseits ihre Verdienste hatten, aber andererseits auch in die NS-Zeit verstrickt waren. Da ist zunächst einmal der Pathologe Büchner, dieser wusste von Menschenversuchen in KZs. Er hatte Forschungsaufträge der Wehrmacht und war deshalb nicht unumstritten. Andererseits war Büchner ein Mann, der 1941 einen vielbeachteten Vortrag über den Eid des Hippokrates gehalten hatte. In diesem Vortrag hatte er formal einen anderen Vortrag aus den 20er Jahren des Juristen Binding und des Mediziners Hoche kritisiert. In diesem Vortrag hatten Binding und Hoche dafür plädiert, dass man lebensunwertes Leben zur Tötung freigeben sollte. Und hiergegen hatte Büchner protestiert. Das war nur ein formaler Protest zwischen den Zeilen und das verstanden die Zuhörer sehr wohl, hatte Büchner sich damit über die Euthanasiemorde an geistig behinderten Menschen empört und Erfolg insoweit, als die Euthanasiemorde in der Folgezeit eingestellt wurden. Sein Gesprächspartner, Erzbischof Konrad Gröber, seit 1932 im Amt, hatte gerade in der Anlaufphase durchaus mit dem nationalsozialistischen Regime sympathisiert. Bei Gröber hatte dabei die Überlegung eine Rolle gespielt, ja, vielleicht droht uns jetzt der Kommunismus, dass der Nationalsozialismus das kleinere Übel. In jedem Fall hatte Gröber seine Diözesanen im Jahr 1933 zur Mitarbeit im neuen Staat aufgerufen und hatte wesentlichen Anteil am Zustandekommen des Reichskonkordats. Schließlich war Gröber sogar noch förderndes Mitglied der SS geworden. Aber andererseits muss genauso deutlich gesagt werden, Gröber distanzierte sich je länger desto mehr vom NS-Regime, trat häufig, gerade in den Kriegsjahren, in den Silvester- und in den Fastenpredigten, den Untaten des Regimes entgegen. Er ermöglichte auch Gertrud Luckner, jüdischen Menschen zur Flucht zu verhelfen, genauso wie Gröber seinen aus Rottenburg vertriebenen Amtsbruder Johann Baptist Sproll bei sich in Freiburg aufnahm. Aber es zeigt die ganze Ambivalenz der Persönlichkeit Gröbers. Nun gut, zurück ins Jahr 45. Büchner wird bei Gröber vorstellig und beide sind sich sofort einig, wir wollen kein Zurück zu den Verhältnissen der Weimarer Zeit. Aufgrund des gemeinsamen erlittenen Verfolgung und Entrechtung und des gemeinsamen Widerstandes Menschen christlicher Konfession wollen wir eine überkonfessionelle christliche Volkspartei gründen. Aus diesem Grund beschließen beide, dass man sich darum bemühen solle, eine Schriftenreihe, das christliche Deutschland 1933 bis 1945 herauszugeben. Und zwar sollen in dieser Schriftenreihe sowohl ja, Protestanten als auch Katholiken schreiben. Und ja, die Schriftenreihe kommt tatsächlich zustande. Es erscheinen insgesamt 10 Heftchen, 8 von katholischen, 2 von protestantischen Autoren. Und den Auftakt macht eben der Vortrag Büchners aus dem Jahr 1941, der Eid des Hippokrates. Diese Schriftenreihe, die hier beschlossen und dann auch umgesetzt wurde, hatte eine zweifache Zielrichtung. Hier sollte man eine christliche Parteigründung vorbereiten und gleichzeitig sollte an die Besatzungsmacht eine deutliche Aussage getroffen werden. Es gab eben nicht nur ein nationalsozialistisches Deutschland, es gab auch Menschen, die sich während dieser Zeit christlichen Werten verpflichtet fühlten. Es gab auch ein anderes Deutschland. Weiterhin beschlossen Gröber und Büchner, dass man einen, ja ich möchte so sagen, Gesprächskreis gründen sollte, ein Gesprächskreis, in dem die Gründung einer christlichen Volkspartei vorbereitet werden sollten. Daraus entstand im Hause Büchners die sogenannte christliche Arbeitsgemeinschaft, die vor allen Dingen im Herbst-Winter 45-46 tätig werden sollte. Hier kamen Persönlichkeiten zusammen, die vor allen Dingen dem akademischen Milieu entstammten, beispielsweise Konstantin von Dietze, der bekannte Freiburger Ökonom, der ja auch im Dritten Reich bereits inhaftiert worden war und dessen Ordnungsvorstellungen dann dazu beigetragen hatten, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zu definieren, auszuarbeiten. Aber es war auch der Historiker Gerhard Ritter dabei, der Prälat der Evangelischen Kirche Horch oder später Karl Herrmann, der in den 1950er Jahren Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart werden sollten. Und all diese Persönlichkeiten, Max Miller, der Philosoph, findet sich ebenfalls darunter, all diese Persönlichkeiten entwarfen im Herbst, Winter, ganz ähnlich wie dies Lehr angedacht hatte, eben ein neues Bild, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, welche Wirtschafts- und Sozialordnung, wie soll es an Schulen und Hochschulen weitergehen. Die meisten Mitglieder
verstanden sich innerhalb der christlichen Arbeitsgemeinschaft aber nicht so sehr als Parteipolitiker, wenngleich von Dietze und Hermann dann in die Parteipolitik wechselten, aber gerade wie Büchner doch eher als Ideengeber, als Anreger für eine künftige politische Entwicklung, ohne dass sie jetzt selbst nach politischen Ämtern gestrebt haben. Gleichwohl war der Gedanke einer überparteilichen Gründung im christlichen Lager keineswegs konkurrenzlos. Bereits auch am Ende des Krieges war der Prälat Ernst Föhr, damals Pfarrer in Freiburg-Wir, aktiv geworden. Ernst Föhr, im Grunde der Gegner Gröbers, hatte von 1931 bis 1933 an der Spitze der Partei und der Fraktion der Badischen Zentrumspartei gestanden. Und für Föhr war klar, wir müssen die Zentrumspartei wieder auferstehen lassen, wir müssen zurück zur Fahne des Zentrums. Dabei konnte Föhr zeitweilig davon profitieren, dass er auf einer der weißen Listen der französischen Besatzungsmacht gestanden hat. Er war überzeugt davon, dass die Franzosen ihn für eine führende Rolle in Freiburg und Südbaden auserkoren werden. Das war mithin nicht oder nicht in dem Maße wie gewünscht der Fall. Gleichwohl sammelte er einen Zentrumskreis auch von ehemaligen Politikern seiner Fraktion. Beispielhaft Karl Persson. Persson war auch schon in der Weimarer Zeit Abgeordneter und Stellvertreter Föhrs in der Fraktion gewesen und sollte später Landtagspräsident hier in Freiburg werden. Für Föhr war eine Devise klar, da berief er sich auf sein Vorbild, den genannten Prälaten Schofer: Wenn wir Protestanten zu uns in die Zentrumspartei holen und mit denen eine gemeinsame Parteigründung machen, ja, das bringt uns vielleicht kurzfristig ein paar Stimmen, aber langfristig geht die innere Konsistenz, die innere Kohärenz unserer Partei verloren. Tatsächlich war also in Freiburg die Situation entstanden, dass wir in den ersten Wochen und Monaten nach dem Krieg konkurrierende Kräfte im christlichen Lager hatten, die christliche Arbeitsgemeinschaft. Es bildeten sich um verschiedene Persönlichkeiten eine ganze Reihe von Kreisen, die eben letztlich auf eine überkonfessionelle Parteigründung zielten und andererseits um Föhr-Kreise, die das Zentrum wieder auferstehen lassen wollten. Man muss hier an dieser Stelle immer noch sagen, es waren inoffizielle Parteigründungen. Die Franzosen hatten zu diesem Zeitpunkt eine Parteigründung überhaupt noch nicht vorgesehen. Im Gegenteil, die Franzosen schoben den Zeitpunkt, den Deutschen wieder Verantwortung zu übertragen, möglichst weit weg. Parteigründungen sollten offiziell erst ab dem Dezember und dann erst auf Landesebene und erst dann in einem zweiten Schritt auf der lokalen Ebene erlaubt sein. Die Amerikaner waren da viel, viel schneller. Da durften sich bereits ab Juli, August schon offiziell Parteien wieder konstituieren. Umso bemerkenswerter angesichts der restriktiven französischen Haltung ist das, was sich im Hochschwarzwald in Neustadt abspielte. Hier gab es einen Journalisten, Peter Pfeiffer, ebenfalls ein alter Zentrumsmann, aber auch durchdrungen vom Gedanken einer überkonfessionellen Parteibildung im christlichen Lager. Pfeiffer gelang es, das Vertrauen des Kreiskommandanten von Neustadt, Verseau, zu gewinnen, und wurde von dem zum Pressereferenten beim Landratsamt Neustadt-Schwarzwald ernannt. Das war für Pfeiffer eine sehr vorteilhafte Position. Er hatte die Möglichkeit, dadurch im Hochschwarzwald umherzureisen. Er beriet den Kreiskommandanten bei der Einsetzung von Bürgermeistern und schuf im Grunde die Grundlagen für eine Organisation der CSU, hieß es damals, der Christlich-Sozialen Union im Kreis Neustadt-Schwarzwald. Er traf sich beispielsweise mit Lehr, der wie gesagt im Sommer 1945 Bürgermeister in Lenzkirch war. Beide sehr streitbare Persönlichkeiten, kamen aber sehr schnell miteinander zurecht und waren sich einig, die Weimarer Republik ist daran gescheitert, dass es 24 Parteien gab. Wir brauchen eine große christliche, bürgerlich geprägte Partei, die sich sozusagen in der Auseinandersetzung mit den sozialistischen Tendenzen der Zeit begibt. Und tatsächlich kam es in Neustadt schon, wie gesagt, noch immer unter der Hand, schon im Herbst, im November zu einer örtlichen Parteigründung und zu einer ersten Veranstaltung mit Paul Fleig als Redner. Wobei der Tenor der Veranstaltung war ganz klar, es wird in der Zukunft nur die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Sozialismus geben. Tatsächlich hat die Parteigründung im Kreis Neustadt dann auch auf die Nachbarkreise Waldshut und Säckingen Auswirkungen gehabt. Eine ähnliche Entwicklung hat sich auch in Konstanz vollzogen. Auch hier kam es zum Zusammenschluss von protestantischen und katholischen Christen. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen auf Freiburg gehabt, wo im Dezember letztendlich die Badisch-Christlich-Soziale Volkspartei aus diesen konkurrierenden Kreisen um die christliche Arbeitsgemeinschaft und um die Zentrumsgruppe Föhrs letztlich hervorging. Man hat dabei sozusagen einen Kompromiss geschaffen. Auf der einen Seite hat man gesagt, gut, es ist jetzt eine überkonfessionelle Volkspartei, aber man hat eben das Regionale, das war das Zugeständnis an Föhr, das Badische. Man lehnt sich eben nicht an die Union, wie sich in anderen Ländern schon konstituierte, an, sondern es ist eine dezidiert badische Heimatpartei. Genauso wie man personell noch einen Kompromiss gefunden hatte, indem man Leo Wohleb zum ersten Vorsitzenden wählte. Wohleb war damals eine Persönlichkeit, von der man meinte, ja, das ist der Kultusreferent, der von der französischen Besatzungsmacht eingesetzt wurde und der ist, naja, der ist jetzt nicht so profiliert, das ist ein Mann des Kompromisses. Da sollte man sich natürlich täuschen. Tatsächlich war auf diesem Weg die BCSV konstituiert worden. Allerdings würde es tatsächlich die gesamte Geschichte des Landes Baden bis 1952 dauern, kann man sagen, bis diese Partei sich wirklich konsolidiert hatte. Es sollte die BCSV noch schwere Konflikte haben, eben über die Frage, lehnen wir uns an die CDU und wie stark lehnen wir uns an sie an. Erst 1947 erfolgt die Umbenennung in die CDU. Ja gut, dann gibt es noch einen Generationenkonflikt. Die Partei streitet sich auch über die Frage Südweststaat, ja oder nein. Die Mehrheit um Wohleb ist für den Südweststaat. Junge und auch protestantische Kräfte wie Lehr sind eben gegen den sind für den Südweststaat, während Wohleb eben das alte Baden aufrechterhalten will. So rum. Und auch die Protestanten sind noch nicht vollständig in diese Partei integriert. Das sollte noch fast über anderthalb Jahrzehnte gehen. Noch 1957 bis 59 kommt es in Konstanz zwischen einem protestantischen und einem katholischen Bewerber, beide in der CDU, zu einem sehr, sehr massiven Auseinandersetzung, wobei die Konfession eine dezidierte Rolle spielt. Also kurz und gut, mit der BCSV war ein Neuanfang im christlichen Lager eingeschlagen, aber der bedurfte noch der Konsolidierung. Wie sah es nun im sozialdemokratischen Lager aus? Im sozialdemokratischen Lager gab es auch einige Kräfte, die bereits mit dem Einmarsch der Franzosen aktiv wurden. In meiner Heimatstadt Singen waren es Vertreter der örtlichen Kommunisten und Sozialdemokraten, die schon am 1. Mai, also noch vor Ende des Krieges, eine gemeinsame Zeitung herausgaben, das Neue Deutschland. Und diese Zeitung wurde ja getragen von der Überzeugung der Singener Arbeiter, dass sie gesagt haben, es war auch unsere Schuld, dass Hitler an die Macht gekommen ist, weil wir gespalten waren, weil es keine einheitliche, keine starke Arbeiterbewegung gegeben hat. Und das darf es nicht mehr geben. Naja, die Zeitung Das Neue Deutschland in Singen erschien nur in zwei Ausgaben. Die zweite wurde dann von der französischen Besatzungsmacht kurzerhand unterbunden. In der Folgezeit bildeten sich in den ersten Monaten überall Antifas, so antifaschistische Komitees, vor allen Dingen unter sozialdemokratischer und kommunistischer Beteiligung, zum Teil auch unter Heranziehung liberaler und katholischer Kräfte. Nun ja, und im Herbst 1945, also diese Antifas haben vor allen Dingen Probleme des alltäglichen Lebens, gerade was die Bereitstellung von Strom, die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und dergleichen mehr betroffen hat, geregelt. Und im Herbst 1945 gab es nun eben von kommunistischer Seite den Versuch, diese Antifas, man könnte sagen, umzubiegen. Der Hauptprotagonist der badischen Kommunisten, der Erwin Eckert, ein evangelischer Pfarrer, religiöser Sozialist und begnadeter Redner, dem schwebte vor, eine Art Parteienblock zu gründen, ähnlich den Blockparteien in der sowjetischen Zone, der dann unter Führung der KPD das zukünftige politische Linie in Südbaden bestimmen sollte. Dieser Werbefeldzug Erwin Eggerts für einen solchen Neues Deutschland, nannte er das ebenfalls, für einen solchen Parteienblock, der war anfänglich recht erfolgreich. Der war so lange erfolgreich, bis sämtliche anderen Kräfte gemerkt haben, wohin die Reise geht, was hier angestrebt wurde und auch dieses Experiment letztlich von den Franzosen untersagt worden ist. Tatsächlich kam es dann eben im Dezember, Januar zur Gründung sowohl einer sozialistischen als auch einer kommunistischen Partei. Aber Sie merken, ich habe einen Augenblick gestockt, es war eine sozialistische und keine sozialdemokratische Partei, die sich hier in Baden im Dezember 46, Januar, im Dezember 45, Januar 46 konstituiert hat. Die treibenden Persönlichkeiten waren dabei Philipp Marzloff, Karl Geiler und Fritz Schieler, alles Persönlichkeiten hier aus Freiburg. Fritz Schieler, der Vater des eingangs genannten späteren SPD-Justizministers Rudolf Schieler. Und diese gründeten ganz bewusst eine SP, eine sozialistische und nicht sozialdemokratische Partei. Warum? Auch hier die Überzeugung, wir wollen eine einheitliche Arbeiterpartei. Und Schieler, Marzloff und Geiler waren alles Persönlichkeiten, die in den 1880er Jahren geboren waren, die also ihre politische Sozialisation, ihre Erfahrungen noch vor 1914 erlebt hatten. Edgar Wolfrum hat es sehr, sehr schön analysiert. Für die galt es ein Ideal, nämlich das Ideal ihrer Jugend wiederherzustellen. Ein anderer Grund bestand allerdings auch darin, die badische SPD war traditionell revisionistisch gewesen, also alles andere als revolutionär. Schon im Kaiserreich hatten die badischen Sozialdemokraten mit den Liberalen damals gegen das Zentrum in Wahlbündnissen zusammengewirkt, genauso wie dann in der Weimarer Zeit, da hatten wir eine Weimarer Koalitionsregierung aus Zentrum, Sozialdemokraten und Liberalen. Und das ist von den Freiburger Sozialdemokraten als rechter Fehler verstanden worden. Da war der Eindruck, wir haben die ganze Weimarer Zeit über Zugeständnisse an unsere bürgerlichen Koalitionspartner gemacht. Wir haben unser sozialdemokratisches Profil irgendwo verleugnet. Und man hat sich hier in Freiburg also ganz bewusst gegen den rechten Mannheimer Parteivorstand der 20er Jahre konstituiert. Also eine sozialistische Partei sollte gegründet werden, wobei der Gedanke war, die Kommunisten können doch alle einen Einzeleintritt in diese sozialistische Partei vollziehen und dann sind wir wieder zusammen. Tatsächlich kommt es dann im Februar, März auch zu einem Beschluss, dass man einen einheitlichen Ausschuss gründet, der die Schaffung einer einheitlichen Parteiorganisation vorbereitet. In meiner Heimatstadt Singen war es tatsächlich nochmal im März 1946 soweit, dass nochmal ein zweites Mal der Versuch einer gemeinsamen Zeitungsgründung von Sozialdemokraten und Kommunisten vollzogen wurde. Diesmal hieß das Blatt Volksblatt. Allerdings wurde auch dieser Versuch von den Franzosen unterbunden. Die haben den kommunistischen Redakteur einbestellt und haben gesagt, also entweder eine kommunistische Zeitung oder eine sozialdemokratische, wir würden jetzt sagen eine kommunistische, aber jede Partei hat ihre eigenen Organe, wir dulden das nicht. Aber letztendlich scheiterte es nicht so sehr an der Haltung der Franzosen, sondern es scheiterte an der Entwicklung in der anderen Zone, beziehungsweise daran, dass die Freiburger Sozialdemokraten, man könnte sagen sprichwörtlich eines Besseren, belehrt wurden. So war man in Freiburg nur sehr unzureichend über die Vorgänge in Ost-Berlin und den Zwangscharakter der Vereinigung, gerade aus Sicht der Sozialdemokraten, von SPD und KPD zur SED in Ost-Berlin unterrichtet. Es war nun der Mannheimer Bürgermeister, Sie müssen denken, Mannheim lag in der amerikanischen Zone, Jakob Trumpeller, der seinem Parteifreund Geiler einen aufrüttelnden Brief schrieb und sagte, ja, was ist bei euch in der badischen Zone los? Ihr lasst euch im Prinzip vor den Karren der Kommunisten spannen. Genauso, und das ist recht schön, das hat Rudolf Schieler mehrfach geschildert, unter anderem auch mir gegenüber im Gespräch über seinen Vater Fritz Schieler. Ja, eines Abends bekam man im Hause Schieler Besuch. Vor der Tür stand Gunter Markscheffel, ein rheinland-pfälzischer Politiker und Zonenverbindungsmann Schuhmachers für die französische Zone, der Fritz Schieler scharf maßregelte und ihm vor Augen führte, unter welchem Zwang die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten in Berlin stattgefunden hatte und ihm auch deutlich machte, dass man nicht hier in Baden gleichsam aus der Reihe tanzen könne und eine eigene Parteigründung schaffen könne, sondern dass man sich unbedingt an die SPD-Schuhmachers anschließen solle. Das war der eine Grund, ein anderer Grund war auch die Entwicklung in Baden selbst. Hier wurde immer mehr deutlich, dass die von der SP gestellte Bedingung an die Kommunisten, frei von äußeren Einflüssen, also frei von Einflüsterungen aus Ost-Berlin oder Moskau zu sein, nicht erfüllt wurde. Im Gegenteil. Im Sommer 1946 versuchten die Kommunisten mit Hilfe einer Unterschriftenaktion, die in keiner Weise abgesprochen war, von der Basis her eine Einheitspartei heraufzuführen. Das stieß dann doch auf massiven Widerstand. Zumal die ersten Wahlergebnisse im Frühsommer 1946, als die ersten Gemeinderäte und Kreisversammlungen gewählt wurden, klar werden ließen, dass der Kurs der badischen Sozialdemokraten oder Sozialisten zu diesem Zeitpunkt von der Bevölkerung in keiner Weise honoriert wurde. Man war sehr, sehr optimistisch im sozialdemokratischen Lager und hatte gesagt, ja, wir holen bei einer sozialistischen Grundstimmung in der Gesellschaft heute 40% aller Mandate. Tatsächlich wachte man hier bei den Freiburger Kommunalwahlen bei 14% wieder auf. Auf Landesebene waren es in etwa 17. In jedem Fall war deutlich geworden, die SP war eine Kraft zweiten Ranges, deutlich hinter der BCSV bzw. späteren CDU, die je nach Gemeindeergebnisse zwischen 50% und 60% der Stimmen bei den ersten Kommunalwahlen für sich verbuchen konnte. Man hat dann bei der SP die Folgerung gezogen, auf einem Parteitag im November 1946 erfolgte die Umbenennung in Sozialdemokratische Partei, übrigens in Anwesenheit von Erich Ollenhauer, der war entgegen der französischen Einreisebestimmungen doch eingereist und zum Parteitag gekommen, genauso wie Gunter Markscheffel. Markscheffel betonte dabei nochmals, dass dieser Parteitag das Symbol des Anschlusses an die SPD Schumachers darstelle und dass man hier jetzt sozusagen den rechten Weg gefunden habe. Letztendlich wurde dann fand auch ein Stühlerücken innerhalb des Vorstandes statt. Marzloff, Geiler und Schieler mussten ihre Vorstandsposten zur Verfügung stellen. Das drückte man etwas vorsichtig aus, indem man gesagt hat, ja, die drei genannten Politiker sind ja in der Kommunalpolitik beziehungsweise auch auf Landesebene bereits mit Ämtern versehen und wir wollen als Vorsitzenden jemand haben, der ganz sich auf die Parteiarbeit konzentrieren kann, weshalb man mit Richard Jeckle auf eine junge Kraft aus Singen, die bis dahin noch wenig profiliert war, zurückgreifen konnte. In den folgenden Jahren sollte es der SP gelingen, sich zu konsolidieren. Allerdings das Thema Einheitspartei, das ist interessant, das war für die badischen Sozialdemokraten auch nach 1946 noch nicht so ganz vom Tisch. Da gab es beispielsweise den Konstanzer Rechtsanwalt Hans Fennedey, der durch einige Zufälle 1945-46 Innenminister in Hessen gewesen war, dort sich mit Nachdruck für die Gründung der SED ausgesprochen hatte, im Konflikt mit Schumacher sämtliche Ämter in Hessen verloren hatte, aber eben in Baden nochmals am Ende vergeblich für sein Konzept warb. Genauso wie es auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder Listenverbindungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten bei Kommunalwahlen gegeben hatte, sehr zur Verärgerung des Vorstandes. Jetzt haben wir den Blick auf die Christdemokraten geworfen, den Blick auf die Sozialdemokraten in Absetzung auch zu den Kommunisten. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo bleiben die Liberalen? Wo sind die Liberalen? Diese Frage artikulierte auch einer der prägenden Persönlichkeiten der BCSV, der Freiburger Oberbürgermeister Wolfgang Hoffmann, in einem Schreiben an den liberalen Stadtrat Goltschak. Was machen die Liberalen? Tatsächlich haben die Liberalen relativ wenig Einflussmöglichkeiten besessen. Warum? Sie waren in ihrer Entwicklung sehr, sehr weit zurückgebunden und konstituierten sich auch gut 2 bis 3 Monate nach Christdemokraten und Sozialisten bzw. Sozialdemokraten. Zum einen mal waren die Franzosen keine besonderen Freunde der Liberalen. Die Franzosen waren von einem Dreiparteiensystem ausgegangen, mit christlich-konservativen auf der einen Seite, Kommunisten auf der anderen Seite und dazwischen den Sozialdemokraten. Die Liberalen galten den Franzosen als, ja, diejenigen, die letztlich abgefallen waren und diejenigen, die letzten Endes den Aufstieg Hitlers als Wähler Hitlers letztlich mit ermöglicht hatten. Dementsprechend unterstellte man, dass viele Liberale ohnehin zumindest nominell NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Diese Unterstellung war nicht ganz falsch. Tatsächlich hatten die badischen Liberalen in den ersten Nachkriegsjahren doch erhebliche Rekrutierungsprobleme, weil viele ihrer potenziellen Funktionäre, ich sage mal zumindest nominell, der NSDAP angehört hatten, beigetreten waren und dementsprechend nicht für ein parteipolitisches Engagement zugelassen waren. Aber die Liberalen hatten auch in anderer Hinsicht Probleme. Es fehlte eine wirklich prägende Persönlichkeit. Es hing vor allen Dingen damit zusammen, dass Otto Hermann Dietrich, der im Kaiserreich Bürgermeister in Kehl, später Oberbürgermeister von Konstanz und schließlich badischer und Reichsminister gewesen war, nicht zur Verfügung stand. Der hat ein Amt bei der Bi-Zone bzw. bei der Tri-Zone in der Frankfurter Wirtschaftsverwaltung übernommen. Und ja, wer sollte nun in die Bresche springen? Das war zum einen der Laarer Bürgermeister Paul Veldin, bereits in der Weimarer Zeit Abgeordneter, Lederfabrikant. Zum anderen der Hotelier aus Titisee, Willi Stahl. Sowohl im Umfeld Stahls als auch im Umfeld von Veldin konnten die Liberalen Spitzenergebnisse jeweils erzielen. Das muss man ganz klar sagen, eine breite, nachhaltige Wirkung haben sie im Land Baden nicht entfalten können. Sie waren auch nicht in der Regierung später vertreten. Damit unterscheidet sich eben das Land Baden sehr deutlich von Württemberg-Baden in der nördlichen Region, wo eben mit Reinhold Mayer, mit Theodor Heuss prägende Persönlichkeiten der Landespolitik und auch der Bundespolitik vorhanden waren. Aber das hatte natürlich strukturelle Gegebenheiten, strukturelle Gründe. Baden war agrarisch-katholisch strukturiert, wogegen eben wir in Nordwürttemberg, in Nordbaden auch eine großbürgerliche Schicht hatten, sodass auch viele Bürgermeister wie Paul Meile, Johann Peter Brandenburg oder Fritz Landenberger in den Großstädten oder größeren Städten wie Heilbronn, Pforzheim oder Esslingen eine liberale Politik im Norden in der amerikanischen Besatzungszone prägen konnten. Damit schließen wir diese Tour d'horizon über die verschiedenen Strömungen der Nachkriegszeit und kehren zurück zum Ausgangspunkt: Not ist, wohin wir schauen. Wir haben einen Blick auf Südbaden in den ersten Nachkriegsjahren geworfen. Wir haben dabei gesehen, dass die ersten Nachkriegsjahre geprägt waren durch eine Situation existenziellen Mangels. Einerseits eine Besatzungsmacht, die ein nicht immer klares Konzept vertreten hat, die ihre Zone über die Gebühr stark beansprucht hatte, was immer wieder scharfe Konflikte hervorrief. Unter anderem, aber nur unter anderem, Ergebnis dieser starken Beanspruchung war ein Mangel und auch die Einstellung, wie sie ihm einmal ein Konstanzer Parlamentarier Hermann Schneider formuliert hat: Ein Volk, das hungert, kann man nicht zur Demokratie erziehen. Gleichwohl haben wir gesehen, es gab Kräfte in allen Lagern, die sich schon sehr früh, zu einem Zeitpunkt, als die Franzosen dies offiziell noch gar nicht gestattet hatten, bereits dafür eingesetzt hatten, dass man wieder ein politisches Leben in Betrieb nimmt, dass man sich politisch organisiert. Dabei fällt auf, dass wir einerseits ein hohes Maß an Kontinuität auch zur Weimarer Zeit hatten. In den ersten Nachkriegsjahren waren es vor allen Dingen doch die älteren Jahrgänge, die die politische Entwicklung geprägt haben. Wer sich 1945 politisch engagierte und 35 war, der wurde als ausgesprochen jung angesehen. Die meisten Kräfte, auch gerade bei den Sozialdemokraten, Demokraten waren deutlich älter. Wir hatten dies am Beispiel Schieler oder am Beispiel Marzloff gesehen. Persönlichkeiten, die in den 1880er, 1890er Jahren geboren waren. Also kurz und gut, es herrschte ein hohes Maß an Kontinuität, was die Personalpolitik betraf. Am Beispiel Gröber und am Beispiel Büchner wurde auch deutlich, es waren Persönlichkeiten, die sich zum Teil im Widerstand exponiert hatten, aber eben zum Teil auch in das NS-Regime verstrickt waren, jedenfalls auch nicht frei von Schuld waren. Also sehr ein hohes Maß an Ambivalenz. Gleichwohl, und das ist sicherlich ein Verdienst, wurden 1945 im parteipolitischen Sektor Neuanfänge beschritten. Diese Neuanfänge waren im christlich-konservativen Lager vor allen Dingen eben die Schaffung einer überkonfessionellen christlichen Volkspartei. Auch der SP, der SPD später Baden, ist es in zunehmendem Maße gelungen, sich als Volkspartei aufzutreten und Wählerschichten zu integrieren. Hier lag sicherlich der politische Neuansatz des Jahres 1945. Gleichwohl sollte auch deutlich geworden sein, dass diese neuen Parteien in den nächsten Jahren sich durchaus noch erst konsolidieren mussten und diese Neuanfänge ja bekräftigt werden mussten, ihren Weg finden mussten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.